Amsterdam, 27. Mai 1852, lieber Engels. Seit ich dich zuletzt sah, sind schon volle 4 Monate über die Klinge gesprungen. Von Herzen wünsche ich, dass die Witterung deines Lebens sich in dieser Periode nur erheitert hat. Ich hatte abwechselnd Regen und Sonnenschein, vor allen Dingen hatte ich viele Bewegung, denn ich habe der Landstraßen viele befahren, seit ich den Fuß wieder auf diesen komischen Kontinent setzte. Vielleicht interessiert es dich, dass ich gegen deinen Rat von Holland nach Elberfeld ging. Alle bösen Dünste der Vergangenheit stiegen vor meiner Seele empor, als ich die Wupper rauschen hörte. Aber ich überzeugte mich schnell davon, dass auch die Elberfelder keine Ausnahme von der Regel sind, dass sie aus gutmütigen Menschen bestehen, die sich um ihr tägliches Brot plagen. Ja, ich hatte unsägliches Mitleid mit ihnen und begleitete sie auf die Barmer Börse, wo man in der einen Hand ein Schinkenbutterbrot, in der anderen ein Glas Moselwein, jene großen Geschäfte mit türkischem Schamrot in Twist und Wollengarn macht, welche deine Heimat so berühmt gemacht haben. Der dicke Otterberg wäre fast am Schlage gestorben, als er mich wieder sah. Wir gingen sofort in die Pfalz zum Meinichhaus, der längst zu den Vätern versammelt wurde, und tranken dort in der Eile 77 Flaschen Rheinwein, was entweder gelogen oder übertrieben ist. Jedenfalls tranken wir viel. Dies ist ein Faktum. Selbst der Kutscher trank und die Pferde tranken, so dass wir alle des Teufels wurden und ich in einem solchen Galopp nach Elberfeld zurückkehrte, dass die Leute meinten, der Kaiser von Russland sei eingetroffen und mir eine Ehrenwache von diversen Gendarmen und Konstablern auf den Hals schickten. Ich entließ aber diese vortrefflichen Diener der Gerechtigkeit mit jener Anmut, welche mir eigentümlich ist, und ich hatte seitdem keine offiziellen Rencontres mehr und wurde auch nicht mehr für den Kaiser von Russland gehalten. Sonst sah ich in Elberfeld nur einen höchst beunruhigenden Mönchsbauch aus dem Fenster blicken. Ich fragte, wem diese angenehme Geschwulst zugehöre, und erfuhr, dass sie das Privateigentum von Herrn Püttmann sei. Bei Hamminghausen redete mich mittags auch ein junger Mann an, den ich nach seinem kohlenbrennerischen demokratischen Äußern wenigstens für einen Sekretär von Kosshut, für einen Adjutanten von Miroslawski oder für einen General der Römischen Republik hielt. Aber der Unerkannte sagte mir, dass er nur Gustav Blank heiße, und zeigte mir später seine allerliebste Frau, die mir jedenfalls lieber ist als die ganze Römische Republik. Wie glücklich diese Menschen in Deutschland sind. Alle werden sie dick, alle heiraten sie. Nur unser einer wandert mager durch sein Jahrhundert und ist kein Familienvater voll Zärtlichkeit und Güte. Nachdem ich mit der Babylonierin einige starke Zigarren geraucht hatte, vergoss ich mit dem heiligen Tibus verschiedenen Champagner und würde auch noch andere Freunde besucht haben, wenn mir Tibus nicht vorgestellt hätte, dass ich selbst ein Märtyrer der Stadt Köln sei und dass es eigentlich sehr frech gewesen, sich so als Verstorbener unter Lebenden zu mischen. Ich verwandelte mich daher in der unsichtbaren einen und fuhr mit verhängten Zügeln und verhangenen Fenstern nach Bonn, nachdem ich zufällig auch noch den heiligen Naut gesehen, der ebenfalls dick geworden ist. Die Kerle werden alle dick. Der alte Wirt in Bonn war sehr betrübt, dass die Franzosen noch nicht am Rhein stehen. Hagen aber, der Advokatenblüte, stand in vollem Flor. Er ist der Bauern Abgott und lässt sie bezahlen, wie es das Christentum und die Juristerei mit sich bringen. Dieser Hagen ist noch nicht dick geworden. Sein rechtes Auge schlug er gen Himmel, sein linkes in die Westentasche. Die Karfunkeln seines Antlitzes strahlten wie das Morgenrot einer besseren Zeit. Ja, seine ganze Visage leuchtete wie die letzte, rotgedruckte Nummer der neuen Rheinischen Zeitung. Und diesen Hagen liebe ich. In Frankfurt logierte ich im Hotel de Russie. An der Table d'Hôte saß der Fürst Linard und der Graf Leiningen in österreichischer Uniform, weiter eine ganze Hetze von Bundestagsgesandten. Die Konversation war mittelmäßig, der Wein war schlecht. Im Wein von 24 Kreuzern tranken die Herren auf das kaiserliche Prinzip und draußen auf der Zeile wieherte der Schimmel von Broncel. Aber ich machte dort noch eine Bekanntschaft einer sehr liebenswürdigen Parlamentsruine in der Person des Stadtkommandanten von Frankfurt, des preußischen Oberts von Deetz. Dieser gute alte Herr erzählte mir Märchen aus Tausend und eine Nacht und vergaß ganz, dass er ein preußischer Oberst. Er trank auch nicht auf das kaiserliche Prinzip und draußen wieherte der Schimmel von Broncel. Von Frankfurt ging ich nach Thüringen, besuchte auf der Wartburg den Dr. Luther und in Weimar den Herrn von Goethe und machte mich dann nach Berlin auf, das ich zum ersten Male sah und das mir wieder alles Erwarten sehr gut gefallen hat. Der vortreffliche Teint der Berlinerinnen, das vorzügliche Kauderwelsch, was sie sprechen, die großartige Perspektive des Opernplatzes, die Statue des alten Fritz, die Linden, der Tiergarten, die Quellen der Susquehanna daselbst, die spontinischen Sümpfe, die Brücke über den Mississippi, alles ist reizend und ich möchte gern in Berlin wohnen. Aber ach, ich konnte nur 3 Tage bleiben, denn ich musste meinen schlesischen Feldzug beginnen und fuhr demnach gen Breslau, welches mit seinen langen Stiefeln, Pelzen und preußisch-polnischen Gesichtern komisch genug aussieht. Geschäftig schäbig war der Eindruck, den dieser Ort auf mich machte. Ja, ich wurde unwohl und eilte nach dem Riesengebirge, wo ich mir mit dem Berggeist Rübezahl am Fuße der Schneekoppe ein Rendezvous gegeben hatte. Er ist noch immer der Alte und erkundigte sich lebhaft nach seinem Landsmanne Lupus. Und als ich ihm sagte, dass dieser sich mit den beiden berühmten englischen Literaten Gog und Mangog assoziiert habe, um einen Frühlingsalmanach in der Keilschrift herauszugeben, der unter der hydraulischen Presse gedruckt werde, die man zur Errichtung der Tubular Bridge über die Menai-Straße verwandelt habe, da meinte Rübezahl, dies sei in der Tat ein zeitgemäßes Unternehmen, zu dem er seinem Freunde Lupus von Herzen gratuliere. Da Böhmen in jener Gegend liegt, so fuhr ich mit Extrapost über Arnau und Neupacker nach Gitschin, wäre aber fast hungers gestorben, denn die Leute hatten die Osterwoche hindurch nur Brot und Käse, welches eben aufgegessen war. Man freute sich nicht wenig, als man einen harten preußischen Taler wieder sah, und ich fürchtete ernstlich für mein Leben, aber alles ging glücklich vorüber, denn ich gelangte ohne meine preußischen Taler, aber im besten Wohlsein, in das Königreich Sachsen. Die Häuser in Dresden reckten ihre Schornsteine wie Finger empor und legten sie in die Wundmale der Maitage. »So ist man mit uns umgegangen«, sprachen sie, »aber dafür wurde auch der Russe Bakunin in einem österreichischen Gefängnis zu Tode geprügelt.« Die Leipziger Messe nahm ihren Anfang. Das sollte die Pointe meiner Reise sein. Ja, seit ich die Leipziger Messe mitgemacht habe, will ich ruhig sterben, denn ich habe erreicht, was ein deutscher Kaufmann auf Erden erreichen kann. Eine weitläufige Schilderung musst du mir erlassen, denn ich bin noch zu sehr angegriffen von jenem eigentümlichen Geruche, den die Völker der Erde mit sich bringen, wenn sie im Schweiße ihres Angesichtes herbeiziehen, um wechselweise jene tiefsinnigen Geständnisse abzulegen, welche eine verflucht schlechte Messe mit sich bringt. Dass ich seitdem von Leipzig schon wieder via Hamburg nach Amsterdam purzelte, das hat seine Gründe, seine guten Gründe. Auch bewerbe ich mich hier in einem der versunkenen Dörfer, welche auf dem Grunde des Haarlemmer Meers wieder zum Vorschein kommen, um die Stelle als Dorfpastor. Du wirst nämlich wissen, dass man das Haarlemmer Meer vermittels einer großen Dampfmaschine in die Nordsee hineinpumpt. Schon ist das Wassermeer gesunken. Die Dörfer zeigen schon die Spitzen der Kirchtürme. Ich habe die besten Aussichten. Mit herzlichem Gruße, dein G. Wert.